Erfolgre, der Fantasy-Podcast.
In dieser Folge geht es um ein Problem, was Dornheim schon länger umtreibt, nämlich gibt es immer mehr Brände. Um dem entgegenzuwirken, kam man jetzt auf die Idee, eine Feuerwehr einzurichten. Und mit genau dem Chef von dieser Feuerwehr redet Richard in dieser Folge. Es geht um moderne Methoden, Feuer zu bekämpfen, vielleicht auch zu verhindern, dass überhaupt eins ausbricht. Da ist alles von die Kerzen ausmachen bis zu tierischen Rauchmeldern oder Pflanzen, die man als Wasserbomben verwenden kann. Also viele Ideen, seid gespannt, viel Spaß! Eine neue Folge von Wer labert hat noch Puls? Ich bin Richard Groß und ich habe mal wieder einen Gast hier bei mir sitzen. Stell dich doch mal vor, wer bist du?
Mein Name ist Florian Funkenflug. Ich bin quasi der neue Feuerwehrchef von Dornenheim. Und eigentlich auch der Erste. Also man ist an mich herangetreten, dass es in letzter Zeit vermehrt zu Bränden in der Stadt kam, die nicht so gut gelöscht wurden aufgrund der fehlenden Routine. Und es hat sich auch keiner so richtig zuständig gefunden, da irgendwie zu helfen. Und es war ein bisschen chaotisch alles. Und dann hat man dann gesagt, das geht so nicht weiter. Und dann hat man mich beauftragt, das ein bisschen besser zu organisieren. Und da bin ich jetzt.
Also Feuerwehr heißt jetzt, weil ich kenne das jetzt so wirklich noch gar nicht. Das, also einfach Leute, die das beruflich dann machen, die beruflich Brände löschen?
Ja, teilweise. Also ist natürlich nicht so viel Geld da, ist ja klar. Wir haben ja alle ein knappes Budget. Aber man muss jetzt mal gucken, dass wir mal ein bisschen Struktur dann in den Brandschutz bekommen. Feuerwehr, dachte ich, der Name stammt dann. Wir haben das zusammen entwickelt, dachten, wie nennen wir das Ganze? Muss ja jedes Kind muss einen Namen haben und Feuerwehr, wir wehren uns gegen das Feuer. Das erschien uns dann sinnvoll und wir suchen auch Freiwillige. Das ist jetzt auch eine schöne Möglichkeit, dass wir hier mal drüber reden. Wir suchen Freiwillige, die uns dabei helfen, das Ganze zu strukturieren und dass wir uns alle gegenseitig schützen. Das ist so die Idee dahinter und darum soll ich mich kümmern, auch ein paar Entwicklungen machen, vielleicht Verbesserungen, wie man das Ganze besser organisieren kann, damit alle Bürger gleich geschützt sind.
Okay, aber Freiwillige haben wir ja so schon. Also halt alle, die irgendwie vom Feuer mitbekommen, schnappen sich ja sonst immer sofort die Eimer und versuchen alles zu löschen. Wo ist denn der Unterschied?
Ja, der Unterschied ist im Training hauptsächlich. Es wird Routinen geben. Also wir werden es natürlich auch weiterentwickeln. Also es ist ja schon gut, dass jeder diesen Eimer haben muss, diese Vorschrift, dass die gibt. Aber wir wissen ja, wie es ist. Nicht jeder Bürger hat das gleiche Verantwortungsbewusstsein. Der manche Bürger, die kümmern sich nicht um diese Eimer oder sie füllen sie nur zur Hälfte oder die sind kaputt oder halt auch gar nicht da. Das hatten wir auch schon. Das ist ein bisschen schwierig, weil es ist auch nicht wirklich organisiert, das Ganze. Und es ist ja wie mit allem, je mehr man trainiert, desto besser wird es. Und die Eimer sind gut, aber nicht das Optimale und wir wollen das natürlich verbessern. Wir haben da schon ein paar Ideen, zum Beispiel, dass wir den Transport des Wassers ein bisschen verschnellern, verbessern und vor allen Dingen die Wassermenge ist ja entscheidend. Je mehr wir am Anfang da haben, desto einfacher wird es dann Brände zu löschen und daran müssen wir halt arbeiten. Wenn das jetzt in einer dünn besiedelten Gegend ist, wo nicht so viele Wassereimer da sind, ist es natürlich schwierig, ein brennendes Haus zu löschen. Deswegen müssen wir da Strukturen schaffen, die es uns ermöglichen, überall die gleiche Wassermenge zu haben zum Beispiel. Mhm. Indem wir auch mal hier und da einen künstlichen Teich anlegen zum Beispiel.
Einen künstlichen Teich?
Ja.
Als Wasserspeicher einfach, dass man da Wasser sammelt oder wie?
Richtig, ja. Man kann entweder Regenwasser kann man ja auffangen und dann kann man das dann in in irgendein Behältnis am besten offen, damit man auch dann immer gut drankommt. Also ich würde sowas zum Beispiel, Löschteich könnte man sowas nennen. Und da ist dann das gesammelte Regenwasser und dann kann man auch viel schneller viel Wasser an brennendes Haus bringen. So die Idee.
Hast du noch mehr Pläne, wie man den Transport vom Wasser verbessern kann?
Ja, wir haben da auch schon erste Gespräche geführt mit Fuhrunternehmen Wagenbauer haben wir dazugeholt und wir versuchen ein Fahrzeug zu entwickeln, das es uns ermöglicht, größere Mengen Wasser von A nach B zu bringen. Also dass wir quasi Nachschub in größeren Mengen, wenn wir es nicht vor Ort haben, weil es ist ja die Struktur nicht überall gegeben, dass wir da einen Fluss haben oder sowas. Und dass wir dann schnell Wasser an verschiedene Stellen der Stadt oder des Landes dann später bringen können. Also sowas wie Tankwagen zum Beispiel könnte man bauen. Das Problem, was wir haben, ist die Dichtigkeit. Also wir haben jetzt noch nichts gefunden, was wirklich so dicht ist, dass wir es über längere Strecken transportieren können. Aber da müssen wir ja natürlich ein bisschen experimentieren. Wenn dann jemand, der Bürger, eine Idee hat oder ja vielleicht sogar eine Firma hat, die so Sachen herstellt, die können sich dann gerne bei mir melden. Da sind wir sehr offen für.
Tankwagen heißt so eine Art Kutsche mit einem riesigen Fass drauf oder wie?
Genau, nur in dicht. Also es gibt ja schon Wagen, wo man Sachen mit transportiert. Das Problem ist, wie gesagt, die Dichtigkeit. Wenn wir da in den vorhandenen Wagen Wasser einfüllen, fließt es natürlich weg. Also das ist ja nicht hundertprozentig dicht. Und das ist unser größtes Problem, dass wir da eine Lösung finden. Wie genau, das wird die Zeit geben, ob wir da irgendwas entwickeln können. Und das wäre natürlich eine ideale Möglichkeit, indem wir dann schnell Wasser an jede Ecke der Stadt bringen können und dann natürlich auch entsprechend schnell helfen können und die Schäden möglichst gering halten dadurch.
Wie sieht das aus bei den Firmen oder Handwerkern? Sind die aufgeschlossen für solche Ideen und versuchen die da wirklich was zu machen oder muss man die eher dazu zwingen oder sehr viel Geld bieten, damit die sich überhaupt mit sowas beschäftigen?
Das ist teils, teils. Also der eine sagt, der ist ein bisschen, wie soll ich sagen, im Ewiggestrigen gefangen. Die sagen dann, ja, neumodischer Kram, da machen wir nicht mit. Aber man muss halt auch mal aufgeschlossen sein für die Zukunft und sich weiterentwickeln. Da haben wir so 2, 3 Handwerker gefunden, die sehr gute Ansätze haben. Aber da ist jetzt noch nicht spruchreif, ich will jetzt auch nicht zu viel Hoffnung machen. Aber die haben schon die ein oder andere Idee, wie wir das lösen können. Aber wie gesagt, wir experimentieren auch mit Teer. Müssen wir mal gucken, ob wir da die Dichtigkeit hinbekommen. Aber spruchreif ist jetzt wirklich noch nichts. Und ich möchte da auch keinen von unseren Leuten unter Druck setzen jetzt indem wir jetzt Sachen sagen, die vielleicht gar nicht passieren können. Aber Ideen sind genug da und wir werden auch mit verschiedenen Tieren, also da müssen wir mal mit den Züchtern und Zoologen nochmal reden, ob wir vielleicht auch ein paar Tiere nutzen können, die uns helfen, das Feuer zu löschen.
Wie sollen Tiere denn dabei helfen, ein Feuer zu löschen?
Naja, man kann Züchtungen machen zum Beispiel, Tiere, die Wasser transportieren und dann am besten fliegende Tiere. Wir haben da ein paar Experimente mit Beuteltauben gemacht, die Wasser sammeln können. In größeren Mengen und dann können wir die versuchen zu trainieren bzw. abzurichten, die dann über die Häuser, über die brennenden Häuser fliegen und das Wasser dort ablassen, wo es gebraucht wird. Aber das ist harte Trainingsarbeit, da müssen wir mal gucken, ob wir die Tiere so weit kriegen, weil es sind ja, wie gesagt, Tiere und da müssen wir die entsprechend abrichten. Und vielleicht können wir ja auch ein bisschen gucken, ob wir da was mit der Zucht machen, aber das dauert ja alles über so eine Zucht. Aber die Grundsatzidee ist da, das mit Tieren oder auch mit Pflanzen zu machen, dass wir Pflanzen nehmen, die wir quasi als Wasserbomben benutzen. Gibt es ja entsprechende Pflanzen, also legen Sie mich nicht fest, ich bin kein Zoologe, beziehungsweise kein Wie nennen sich Blumenzüchter oder
Botaniker?
Botaniker, genau, das ist das Wort, was mir gefehlt hat. Aber da verlasse ich mich auf die Fachleute, die es schaffen, Pflanzen zu züchten, die Wasser speichern können, die dann eine entsprechend handliche Größe haben und wir das vielleicht ins Feuer reinschmeißen können. Das sind so Ideen, die wir haben. Oder auch im sogenannten vorbeugenden Brandschutz nennen wir das, dass wir reagieren, bevor überhaupt ein Feuer entsteht. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten.
Du versuchst also jetzt hier ein komplettes System quasi von 0 auf 100 aufzubauen. So eine Struktur, die ja vorher anscheinend nicht da war, weil bis jetzt hatten wir wirklich einfach nur die Regel, dass wir halt unsere Wassereimer nachts vors Haus stellen müssen und das war es dann auch.
Ja, aber das geht ja so nicht weiter. Also man muss ja reagieren jetzt. Also wir sehen ja, in letzter Zeit gab es sehr viele verheerende Brände, wo Leute ihr Hab und Gut verloren haben, weil einfach nicht genug Wasser an die Einsatzstelle kam zum Beispiel. Das ist auch eine Frage der Logik. Und die Stadt muss natürlich reagieren, hat ja auch eine Verantwortung für seine Bürger und der einzelne Bürger bekommt es einfach nicht hin, weil es einfach nicht machbar ist für den einzelnen Bürger. Also müssen wir die Strukturen schaffen. Und dann hat die Stadt beschlossen, dass wir da jetzt reagieren und gut, es dauert natürlich alles, ist es natürlich nicht von heute auf morgen zu realisieren, aber man muss Ideen entwickeln und gibt es bestimmt auch Ideen, die dann nicht gut sind, die sich dann herausstellen, dass sie vielleicht schlecht sind. Aber da muss man einfach mal den Mut haben, zu sagen, okay, wir probieren das jetzt aus und schauen, was passiert.
Jetzt gibt es aber auch so, gerade im Parlament und den politischen Parteien, so einzelne Stimmen, die ihr dann so auch mal sagen, ja Leute, aber wenn jetzt ein Haus abbrennt, das ist ja erstmal das Problem von dem Typen, dessen Haus abgebrannt ist, hätte er halt mal ein bisschen besser aufpassen sollen. Also wieso sollen wir da jetzt irgendwie eine öffentliche Stelle irgendwie für finden, die dann sich gegen diese, also die dann irgendwie löscht, wenn das doch einfach ein Privatproblem ist?
Naja, aber wenn der Nachbar mit abbrennt, der kann ja da nichts dafür.
Ja, also muss man sich halt seine Nachbarn besser aussuchen.
Ja, manchmal geht es halt nicht. Ne? Also gut, wir haben nicht alle das gleiche Vermögen, dass wir sagen können, wir können uns eine Burg bauen, die ist aus Stein, die brennt nicht. Wobei der Inhalt natürlich auch weiter brennen kann, aber es passieren ja auch mal Unfälle, es muss ja nicht unbedingt Absicht sein. Also ich glaube jetzt kaum, dass es jemand gibt, der absichtlich sein Haus niederbrennt. Das wäre schon ziemlich dumm. Und wenn dann halt mal eine Kerze umfällt, dann kann es ganz schnell gehen und dann brennt das Haus nieder und dann brennt unter Umständen auch das Nachbarhaus oder mehrere Nachbarhäuser und die können ja mal gar nichts dafür. Also wir sind ja auch eine Solidargemeinschaft. Wir wollen ja zusammen leben in einer Stadt, die möglichst viel Wohlstand hat und da gehört nun mal der gegenseitige Schutz dazu. Und ich finde, dass ein Parlament auch eine Verantwortung gegenüber seinen Bürgern hat.
Also dieses Argument, was von der EFP ja meistens kommt, von der echten Freiheitspartei, da meinst du, das ist einfach menschenverachtender Schwachsinn. So kurz zusammengefasst.
Ja, man hat natürlich Eigenverantwortung, aber wie gesagt, Unfälle passieren und da kann man die Leute nicht alleine lassen mit. Naja, also wenn mir was passiert, dann, also wenn ich hilflos bin, kann ja auch das mal umlegen auf persönliche Verletzungen. Wenn ich jetzt irgendwo hinfalle, mir was breche, kann ich mir ja auch nicht mehr helfen. Also bin ich auf Hilfe von anderen angewiesen und wenn da jeder jetzt an mir vorbeiläuft, nur so, hätte es ja besser laufen können. Das ist schon ein bisschen ein schwaches Argument. Ne? Also ich breche mir ja nicht freiwilliges Bein. Und so ist es mit dem Brandschutz, mit dem Feuer natürlich genauso. Niemand brennt sein Haus freiwillig nieder. Also das wäre schon ziemlich dumm. Oder was ist denn, wenn das jemand anders ansteckt? Das kann ich auch nichts für.
Hätte man sich keine Feinde machen sollen.
Ja, solche Argumente kann man natürlich immer bringen, aber letztendlich sage ich ja immer, es gibt den sogenannten Feuersturm. Ich weiß nicht, ob der Begriff dir was sagt.
Nee.
Ein Feuersturm ist verheerend. Den gab es mal in anderen Städten. Da fangen die Häuser außen an zu brennen und die brennen dann kreisförmig nach innen ab und dann wird das Feuer immer größer und immer größer. Und dann ist die ganze Stadt weg. Ne? Und wenn wir dann sagen, naja, hätten wir mal besser aufpassen können, haben wir alle nichts davon. Also von daher würde ich dieses Argument gerne an die Pinnwand hängen und der Schwachsinn.
Ja, ich glaube, die EFP will doch einfach nur Geld sparen. Da ist
ich glaube, die fischen einfach mal am rechten Rand und ja, da sollen sie weiter fischen. Ja. Aber Geld sparen, genau, man kann an anderen Sachen sparen. Ja.
Ja, zum Beispiel am Gehalt von den EFP-Abgeordneten.
Zum Beispiel.
Wäre eine Idee. Aber wo du das jetzt gerade auch schon angesprochen hast, von wegen, man bricht sich ja nicht freiwillig das Bein oder man zündet sein Haus ja nicht freiwillig an. Das läuft dann vom Plan her, also hauptsächlich mit Freiwilligen immer noch trotzdem, die dann aber einfach nur ein bisschen besser trainiert werden und wo alles ein bisschen besser organisiert ist mit dem Brandschutz?
Ja, also wir wollen Freiwillige suchen, aber es wird nicht ganz unbelohnt sein. Wer da bei uns mitmacht im Training, der bekommt Vergünstigungen. Also der kann auch mal für eine Hochzeit einen Saal für geringere Miete bekommen oder solche Sachen. Also wir werden uns da ein Bonusprogramm einfallen lassen, wo wir sagen, wer da mitmacht, der bekommt Vergünstigungen, vielleicht auch ja, mal eine Theaterkarte oder ja, wir lassen uns wirklich da was einfallen, dass die Leute auch was davon haben, wenn sie helfen. Es soll jetzt nicht ganz unbelohnt sein, sagen wir es mal so.
Ja gut, ich glaube, das kann man den Leuten auch gut vermitteln. Ne? Wenn du Leute dabei hast, die im Grunde immer auf Abruf stehen, um dann im Zweifelsfall Brände zu löschen, dann kann man da ja auch
mal ein bisschen was abgeben. Das ist ja auch Aufwand. Ne? Also es ist ja nicht so, dass die tun ja auch was dafür. Und das Training ist ja auch nicht unerheblich. Und es ist, aber man kann es auch ein bisschen wie, man hält sich körperlich fit. Und ja, Bewegung ist ja auch nicht ungesund. Und von daher kann man das auch gut sehen. Aber wir stellen natürlich auch die Ausrüstung komplett, also es muss da keiner was investieren. Die Ausrüstung wird natürlich von der Stadt übernommen und wer damit macht, dem soll es seinen Schaden schon nicht sein. Also da kann man auch mal Dienstleistungen vermitteln. Wir haben ja dann quasi ein Netzwerk von verschiedenen Bürgern und wenn da jemand dabei ist, der ist Handwerker und der andere kann einen Handwerker gebrauchen, dann kann man mal auf einem kurzen Dienstweg auch mal da aushelfen für ja, Leute, die gemeinsam für den Brandschutz unserer Stadt stehen.
Das klingt so ein bisschen nach einer klassischen Vereinsstruktur.
Ja, das ist vergleichbar, ja. Nur, dass wir halt dann einen anderen Auftrag haben als ein Sportverein zum Beispiel.
Ja, das klingt doch nicht schlecht. Jetzt, wo wir hier schon mal öffentlich reden, ne, wo die Leute das auch mal mitbekommen und dass es wirklich viele Brände gab in letzter Zeit, was kann man denn tun, um so einen Brand dann zu verhindern? Also so als Vorsichtsmaßnahme quasi.
Ja, man soll zum Beispiel alle Kerzen löschen, bevor man ins Bett geht. Das ist mal grundsätzlich, das sollte eigentlich jeder tun. Aber man kann ja auch mal sein, dass man mal vergisst, wenn man mal in einem anderen Raum ist. Das ist natürlich das Allergefährlichste, wenn man eine Kerze vergisst. Da sollte man vielleicht, bevor man ins Bett geht, nochmal eine Runde durchs ganze Haus gehen und gucken, ob auch wirklich alle Kerzen gelöscht sind. Was man sich auch anschaffen kann, und die gibt es auch im Zoogeschäft, das sind sogenannte Rauchtiere, die sehr empfindlich auf Rauch sind, die dann quasi Alarm schlagen. Die mögen das gar nicht, wenn es irgendwo ein bisschen raucht. Und dann heulen die los, davon wird man dann wach. Die kann man sich anschaffen, die sind nicht so teuer, kann man sich in jeden Raum ein von diesen Tierchen kann man sich dazustellen und dann ist man zum Beispiel sicher. Und je früher ein Feuer entdeckt wird, desto besser und desto einfacher ist es natürlich zu löschen. Und wenn man sich's leisten kann, kann man sich vielleicht auch mal einen zweiten Eimer dazustellen und den mit Wasser füllen. Und immer schön gucken, dass auch, oder auch mehrere Eimer oder in jedes Zimmer ein Eimer zum Beispiel kann man auch machen. Ist natürlich auch eine Frage des Geldes, ist klar. Aber wer sich's leisten kann, sollte das tun. Und dann sollte man natürlich auch gucken, ob die Kerze nicht besser auf dem Stein steht als auf einem brennbaren Material. Oder man macht mal Tischdecken darunter weg oder solche Sachen. Das sind Kleinigkeiten, auf die eigentlich jeder auch ein bisschen kommen kann. Und was man auf jeden Fall nicht tun sollte, ist, wenn es dann mal angefangen hat zu brennen, natürlich, wenn es ein kleines Feuerchen ist, kann man das, wenn möglich, löschen. Aber wenn es dann so groß wird, dass man es alleine nicht mehr bekommt, dann sollte man doch das Haus aufgeben und rausgehen, weil das ist dann natürlich lebensgefährlich.
Jetzt baust du ja quasi diese Feuerwehr auf, bist ja so der erste Feuerwehrchef, den wir hier haben, weil wir ja auch vorher keine Feuerwehr hatten. Was qualifiziert dich dafür? Also wie kommst du überhaupt dazu, dass du diesen Beruf machst?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe hier in der Universität Sozialwissenschaften studiert und habe dann an einem Abend mit unserem Professor zusammen auch über solche Sachen sinniert, wie man sich gegenseitig helfen kann. Ich habe im Nebenfach auch Philosophie und Sozialverhalten studiert und da sind wir drauf gekommen, dass wir Konzepte entwickeln müssen, die die Eigenverantwortung des Bürgers in der Gemeinschaft fördert. Und dann sind wir irgendwann auf die Idee gekommen, auch nachdem wieder mehrere Brände in der Stadt waren, wo wir uns gedacht haben, das muss doch nicht sein, haben wir dann auch ein Konzept entwickelt, gemeinsam in der Gruppe und sind dann an die Stadt herangetreten und haben unser Konzept vorgestellt und das wurde dann für gut befunden und wir haben zum Glück die Unterstützung der Regierung bekommen, die auch eingesehen haben, dass jetzt reagiert werden muss. Und natürlich können wir, ich will nicht sagen scheitern, aber es ist nicht alles, was wir machen, perfekt. Und vielleicht ist das ein oder andere auch nicht zielführend, aber da müssen wir einfach den Prozess abwarten und uns immer wieder hinterfragen, bringt jetzt diese Maßnahme, die wir da gemacht haben, etwas? Und da bitte ich auch ein bisschen um Vertrauen in der Bevölkerung, dass wir wirklich das Ziel haben, für alle das Beste zu erreichen. Und auch nochmal der Aufruf, ihr könnt gerne mitarbeiten und wenn ihr eine Idee habt, wie wir das ganze Konzept verbessern können und dann sind wir dafür sehr, sehr offen und werden auch bestimmt niemanden die Tür vor der Nase zuschlagen, wenn er zu uns kommt und hat eine Idee, wie wir das Ganze verbessern können. Also es gibt jetzt wirklich nicht den Qualifikationsnachweis, aber ich bin nicht alleine. Wir haben das in der Gruppe erarbeitet und sind haben die Rückendeckung der Stadt. Und von daher denke ich, dass wir gemeinsam diese Aufgabe erledigen können und auch erfolgreich sein können.
Das klingt aber ja nach einem sehr akademischen, intellektuellen Ansatz. Den haben ja so einige Bevölkerungsschichten nicht so gerne. Stoßt du da auf Widerstand?
Ja, wir sind ja noch relativ frisch am Start. Bis jetzt, ja, gut, der eine oder andere, hast du ja auch schon angesprochen, hält das alles für Geldverschwendung und jeder soll nach seinem eigenen Kram gucken, aber so werden wir nicht weiterkommen. Gar kein Fall. Und das Ende vom Lied ist, ich denke mal, dass die, die jetzt dagegen sind, vielleicht das ein oder andere Mal von einem Feuer betroffen sind und dann vielleicht anders darüber denken, wenn sie dann doch lieber mehr Hilfe gehabt hätten, als vorhanden ist. Da muss man einfach mal auf den gesunden Menschenverstand vertrauen. Und ich glaube, dass wir in der Bevölkerung eine Mehrheit haben. Alle kriegst du nie, aber ich glaube, dass wir uns auch gegen Widerstände durchsetzen können.
Jetzt hast du ja schon davon gesprochen, wie man, dass ihr an Entwicklung arbeitet, wie man Wasser besser transportiert. Gibt es auch noch andere Ideen? Also ich meine, ihr seht ja noch diese Löschpflanzen, diese Wasserbomben angesprochen und so. Gibt es noch andere Ideen? So, weil man muss ja vielleicht auch nochmal andere Sachen machen, als jetzt die ganze Zeit nur zu löschen, als in diesem Bereich, oder?
Das ist richtig, ja. Also was wir auch immer wieder Probleme haben bei höheren Sachen, also wenn es in höheren Stockwerken oder in schwer zugänglichen Regionen brennt, da haben wir jetzt auch schon wieder mit Handwerkern gesprochen, wie wir da eine Lösung finden könnten. Und da hat eine sehr, sehr vielversprechende Entwicklung ist eine sogenannte Steckleiter, nennen wir das. Also eine Leiter, mehrere Leitern, die wir zusammenstecken können und dann beliebig verlängern können. Schwierigkeiten haben wir jetzt natürlich noch mit der Stabilität. Je länger diese Leiter wird, desto instabiler wird sie. Aber da gibt es vielversprechende Experimente, die wir da gemacht haben. Wie gesagt, es gibt noch ein paar Probleme mit der Stabilität. Aber auch die werden wir lösen. Oder wir müssen mal gucken, ob wir auch die Konstruktion ein bisschen umgestalten, indem wir sie nicht zusammenstecken oder vielleicht irgendwie so zum Ausschieben oder sowas. Da sind wir auch noch in den Kinderschuhen, aber das sind so Ideen, die wir haben. Verschiedene spezielle Werkzeuge kann man finden, weil immer wieder, wenn es Brände gibt, dann bricht natürlich alles zusammen und dann kommt man gar nicht mehr so richtig an den Brandherd ran. Da müssen wir gucken, ob wir da irgendwelche Werkzeuge entwickeln, mit denen wir dann diese Trümmer wegräumen können. Das sind so Baustellen, die wir noch haben.
Beim Trümmer wegräumen hätte ich jetzt gedacht, im Zweifelsfall halt die Axt, oder?
Ja, aber die Axt zerstört auch viel und dann kommen wir wieder zu weiter Instabilität des ganzen Konstrukts. Muss man mal gucken, also es ist eher sowas zum Wegziehen, müssen wir da entwickeln, so eine Hakentechnik. Muss man mal sehen, wie das bringt die Zukunft, also wenn wir da eine Truppe zusammen haben, die immer wieder, also es ist ja nicht so, dass jeder jeden Tag löscht, aber wenn wir dann wirklich eine schlagkräftige Truppe zusammen haben, die dann irgendwann eine gewisse Routine in diesen ganzen Einsätzen bekommt, dann wächst ja auch aus diesen Routine, wächst ja auch ein Bedarf und eine Erfahrung, die wir dann nutzen, um dann Werkzeuge zu entwickeln. Und darauf setzen wir halt in Zukunft, dass wir aus dem Bedarf unsere eigenen Werkzeuge entwickeln.
Diese Steckleiter, die du angesprochen hast, wie kann man sich das vorstellen? Sind das einfach Leitern, mehrere Leitern, die man quasi aufeinander setzt oder wie?
Ja, so ungefähr. Die werden ein bisschen umgebaut. Man muss die unten ein bisschen breiter machen. Also ist jetzt nicht so, dass man eine herkömmliche Leiter einfach zusammenstecken kann. Das wird nicht funktionieren. Aber wenn wir Leitern bauen, die unten ein bisschen breiter und oben ein bisschen schmaler sind, können wir die immer schön zusammenstecken. Also man kann sich das wie so ein, keine Ahnung, wie man sich das vorstellen kann, das ist schwierig zu sagen, aber wie so Hüte, die man aufeinander setzt, weil Hüte sind ja oben auch schmaler als unten und das ist so das Prinzip, aber mehr als vier Teile zusammenzustecken wird schwierig, aber man muss gucken, also man kommt schon so, also dann halt viermal so hoch wie mit einer normalen Leiter, das ist ja schon mal was.
Ja, fürs normale Haus soll es reichen, schwierig wird es halt dann so bei der Universität oder so, ne?
Ja, da kommen aber auch wieder die Tiere ins Spiel. Da kann man natürlich dann versuchen, die sogenannten Transporttauben, beziehungsweise die, ach, wie gesagt, ich bin kein Zoologe oder Botaniker.
Beuteltauben meintest du?
Beuteltauben, genau, so heißen sie, die kleinen, was heißt klein, die sind eigentlich schon ganz schön groß. Aber da haben wir natürlich noch Probleme mit dem Training, da müssen wir die noch richtig abrichten. Aber ich glaube, das sind lernfähige Tierchen. Und naja, bei so einer Tierabrichtung, da braucht man natürlich Zeit. Aber das sind dann Ideen, die schickt man dann einfach da hoch. Und da kommen dann aber auch wieder die von uns angesprochenen Löschteiche ins Spiel. Je kürzer der Weg zu so einem Teich, desto schneller können wir dann wieder reagieren. Ne?
Hm. Es greift alles zueinander, ne?
Ja. Ja, es muss ein ganzes System sein. Es muss einfach ein Netz von Brandschutzmaßnahmen über die Stadt gelegt werden. Im bildlichen Sinne natürlich soll jetzt auch nicht großartig irgendwas verändert werden. Aber man muss auch mal vielleicht auch den Naherholungswert von so einem Löschteig sehen. Wenn man, der muss ja nicht einfach nur ein Loch im Boden sein. Man kann ja da auch einen richtig schönen See draus machen mit Parkbänken und mit schönen Blumen. Und da nisten sich dann auch ein paar Tiere ein und ein paar. Also es, von daher kann man auch mal einen schönen Spaziergang drumherum machen um so einen Löschteich, wenn er nicht benutzt wird. Er muss halt nur weiter zugänglich bleiben.
Ja, stimmt. Da kann man natürlich für verschiedene Sachen nutzen.
Ja, muss ja nicht hässlich sein. Das kann ja auch ein schicker Teich sein.
Stimmt. Wenn ich jetzt mitmachen wollen würde, was müsste ich denn da mitbringen?
Also so körperliche Fitness, würde ich sagen. Das ist mal das A und O. Aber das kann man natürlich auch noch trainieren. Und den Willen zum Helfen, das ist das Wichtigste. Einfach die Einstellung ist erstmal das Wichtigste. Im Kopf bereit zu sein, für anderen Menschen zu helfen. Und man muss ja auch sehen, man rennt bei der Feuerwehr in ein Haus, aus dem andere rausrennen. Das muss man natürlich im Kopf auch erstmal klar kriegen. Aber wie gesagt, da macht das Training viel aus und da verliert man dann schnell die Angst. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und ja, also ein bisschen technisches Verständnis muss man natürlich auch haben. Die Disziplin, sich an taktische Vorgaben zu halten. Also wir wollen auch Taktiken entwickeln, wie wir verschiedene Brände bekämpfen. Also nicht jeder Brand ist ja der gleiche.
Das klingt aber alles schon so ein bisschen militärisch, oder? So von wegen, ne, fit muss man sein, sich an Regeln halten, Taktiken ausarbeiten und so.
Ja, es hat eine militärische Grundstruktur. Es ist ja auch nicht so, dass man jetzt hier, wenn jetzt ein Haus brennt, kann man ja nicht groß diskutieren, ob wir jetzt von links oder von rechts kommen. Da muss schon einer da sein, der sagt, da geht's jetzt lang und da greifen wir jetzt an. Weil Zeit ist der wichtigste Faktor und wir müssen immer versuchen, dem Feuer den Weg abzuschneiden. Und wenn wir da erstmal diskutieren, ob wir jetzt rechts oder links laufen, dann wird es natürlich schwierig. Und
da muss natürlich kam nur drauf, weil du meintest, du hattest ja was so in Richtung, so im sozialwissenschaftlichen Bereich studiert und da hätte es natürlich auch sein können, dass man sich erst tot diskutiert, bevor man was löscht.
Ja, da ist mein Vorteil, dass mein Vater beim Militär gewesen ist und der mir schon, also in der Erziehung schon ein bisschen, da war Zug dahinter und da habe ich das auch ein bisschen verinnerlicht und das ist auch dann hilfreich. Mhm. Auch wenn ich es als Kind nicht so toll fand, aber letztendlich hilft mir es jetzt auch wieder.
Jetzt wirkt das ja so, als hätte sich jetzt diese Idee von so einer Feuerwehr ja einfach aus so einem akademischen Diskurs heraus entwickelt. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, sowas zu studieren und überhaupt an die Universität zu gehen?
Weil ich es konnte. ich habe das Glück, in einer wohlhabenden Familie groß geworden zu sein und man konnte sich gute Lehrer leisten letztendlich habe ich aber dann, wollte ich auch wieder was zurückgeben an die Gesellschaft, also mir ging es ein bisschen besser und warum soll ich denn von meinem Reichtum oder von meinen Privilegien nichts an Leute abgeben, die diese Privilegien nicht haben, warum soll ich das nicht teilen und da liegt es für mich nahe, sich damit zu beschäftigen, halt in den Sozialwissenschaften, in Philosophie und da kann man am meisten für die Leute tun und letztendlich ist mir das jetzt auch gelungen, indem ich Feuerwehrchef wurde und da kann ich jetzt sehr viel von meinem privilegierten Wissen an Leute abgeben, die diese Möglichkeiten halt nicht hatten.
Mhm. Aber wenn ich jetzt mitmachen wollen würde, müsste ich also nicht studieren, sondern da würdest du das Nötigste einfach beibringen.
Also wir werden, natürlich brauchen wir auch ein paar helle Köpfe, ich sag mal, da kann jeder reinwachsen. Also es ist für jeden alles offen. Es ist auch eine schöne Karrieremöglichkeit letztendlich. Also je mehr man da tut, desto mehr bekommt man auch zurück. Mhm. Und wir werden auch Strukturen schaffen müssen. Wie gesagt, es ist ja nicht so, dass wir wie ein Hühnerhaufen an der Feuerstelle da rumrennen wollen, sondern das muss ja auch eine Struktur haben. Und da wird es natürlich auch irgendwann Hierarchien geben, die sich aufbauen. Und wenn da jemand Talent hat, kann er dann natürlich auch aufsteigen. Und das langfristige Ziel ist ja auch, irgendwann mal da einen Beruf draus zu machen, der dann in Lohn und Brot einbringt.
Ach so, also das würdest du schon als Langzeitziel nennen.
Ja, genau. Also man muss natürlich gucken, wie das jetzt alles funktioniert, wie die Bereitschaft in der Bevölkerung ist, da mitzumachen. Das wird jetzt nochmal so ein Knackpunkt werden. Da können wir natürlich auch scheitern, wollen wir aber nicht, weil es ist eine sehr wichtige Aufgabe. Und wenn wir dann, wir müssen ja dann auch irgendwann noch mehr Anreize schaffen und wir müssen uns da schon ein bisschen professionalisieren.
Ja. Ja klar, aber da könnte man natürlich eine Kombination irgendwann draus machen, ne? Dass man erstmal sagt, die oberen Positionen werden vielleicht dann doch bezahlt.
Ja, muss man mal gucken, wie sich das entwickelt, was wir alles brauchen, das wissen wir ja jetzt auch noch nicht. Es kann ja auch sein, dass irgendein Bedarf kommt, den wir jetzt noch gar nicht sehen, was wir alles machen wollen, welche Aufgaben wir übernehmen wollen. Vielleicht ist es ja auch so, dass wir irgendwann mal irgendwelche Katzen vom Baum holen, jetzt mal platt gesagt. Ne? Kann ja auch mal passieren. Und vielleicht ist es irgendwann mal eine Aufgabe für die Feuerwehr.
Und den Bedarf, der ist relativ gering, aber gut,
können ja. Ja, ich wollte ein möglichst so unwahrscheinliches Beispiel jetzt mal nennen. aber ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwann mal passieren wird, dass wir irgendwann mal eine Katze vom Baum holen. Aber die Aufgaben einer sogenannten Brandwehr oder Feuerwehr, wie wir es nennen, können sich ja durchaus erweitern.
Ja, klar, ihr seid dann ja im Zweifelsfall die mit den entsprechenden Gerätschaften. Dann kann man die auch nutzen.
Genau. Wer weiß, vielleicht entwickeln wir irgendwann mal ein Werkzeug, was für was ganz anderes toll ist. Und da kann man natürlich auch, jetzt kann man natürlich wieder mit der EFP gehen und sagen, man kann ja natürlich auch so ein Geschäft draus machen, dass man dann kostenpflichtige Dienstleistung anbietet zum Beispiel. Ja, oder diese Werkzeuge, die wir entwickeln, verkaufen, beziehungsweise in die Produktion gehen und dann für jedermann zugänglich machen gegen einen Obolus. Das sind ja alles Möglichkeiten, die wir haben, auch für eine kleine Refinanzierung der ganzen Sache, weil es kostet jetzt erstmal Geld. Das muss man wissen. Aber der Nutzen ist meiner Meinung nach größer als die Kosten.
Ja, ja klar, allein, ne, wenn man guckt, dass natürlich auch öfter mal öffentliche Gebäude abbrennen.
Eben.
Das kostet natürlich auch wieder Kohle, die man dann wieder ausgeben muss.
Ja.
Jetzt habe ich auch schon öfter mal von Leuten gehört und ich gebe zu, ich habe das bei einem Gebäude auch schon mal gedacht, als das abgebrannt ist, da ist Gott sei Dank auch sonst nichts passiert, also es war wirklich nur, ne, das Haus danach platt, aber wo man sich dann schon gedacht hat, ja gut, ne, schade drum, aber dass das Haus weg ist, hat eigentlich auch ästhetisch schon einen Vorteil. also hält man damit nicht so ein bisschen die Stadtentwicklung auf?
Oh, das ist natürlich eine provokante Frage. Da muss man natürlich jetzt aufpassen, was man sagt. Ne? Also das wäre ja ein Aufruf zur Brandstiftung schon fast. Wenn man ein hässliches Gebäude hat, dann fackeln wir es halt ab. Aber nee,
ich sag mal so, die alten Gebäude brennen ja schneller mal. Ja, wenn das Holz dann nochmal irgendwie so ein bisschen älter ist und so, dann ne, brennen die schneller mal. Und so hat man ja doch nun mehr oder weniger natürliche Erneuerung.
Ich würde dann doch lieber durch die politischen Gremien damit gehen, um zu sagen, dass man vielleicht... Also gerade bei öffentlichen Gebäuden kann man das natürlich machen, dass man dann beschließt, dass das Haus jetzt vielleicht aus welchen Gründen auch immer nicht mehr ins Stadtbild passt und man dann da vielleicht das abreißt ordentlich und mit Struktur und dann ein neues hinstellt.
Ja, aber es kostet ja Geld. Und so ein Brand ist ja erst umsonst.
Ja, aber ein Brand ist gefährlich. Also wie gesagt, da stehen ja noch andere Häuser drumherum. Und es gibt ja auch noch Möglichkeiten, dass das Feuer bei entsprechender Wetterlage dann eskaliert und wir vielleicht dann doch einen Schaden anrichten, den wir gar nicht haben wollten.
Du meinst also, das Risiko ist dann doch zu groß?
Ich denke schon, ja. Also ich würde es nicht empfehlen.
Okay, jetzt hast du dich ja mit so sozialen Themen und Philosophie beschäftigt an der Universität. Kamst du dann davon irgendwann auf das Thema Brand an sich oder ging es dir da eher um die Sozialstruktur oder wie kamst du überhaupt auf das Thema Feuer?
Ja, das kam aus einer Diskussion heraus. Also wir haben über die Gesellschaft als solches diskutiert, dass es halt auch immer mehr ja, Egoismus gibt und man vielleicht doch ein bisschen mehr zusammenrücken sollte. Und weil wir dann eine Gemeinschaft bilden und gemeinsam können wir viel mehr erreichen als jeder alleine. Gut, man sagt zwar auch, wenn jeder an sich denkt, ist auch an alle gedacht, aber letztendlich ist das nicht so der Gedanke, den wir hatten. Wir wollten einfach immer die Gemeinschaft fördern und gerade in diesem Moment platzte dann die Nachricht rein, dass es schon wieder gebrannt hatte in irgendeiner Ecke der Stadt und wir dann dieses Ereignis quasi als Diskussionsgrundlage genommen haben, wie wir denn verhindern können, dass es ständig brennt und dass das einfach schneller geholfen wird und die Schäden vor allen Dingen verringert werden. Wenn es mal in irgendeiner Ecke brennt, meine Güte, dann kann man mal das schnell wieder ausbessern, dann ist gut. Aber in der Regel ist es ja so, dass dann nicht genug Wasser da ist zum Löschen und nicht genug Hilfe und das ganze Haus dann niederbrennt, was eigentlich hätte gar nicht passieren müssen, wenn man das richtig vorher strukturiert hätte. Und da aus dieser Diskussion mit verschiedenen Professoren und Studenten ist es dann entstanden. Und ja, haben uns dann natürlich auch andere Leute dazugeholt, die besseres technisches Verständnis haben wie wir. Das Ganze ist quasi ein Gemeinschaftsprojekt, das ich jetzt die Ehre habe zu leiten. Und ich bin ja nicht alleine. Es ist ja nicht so, dass ich das jetzt hier alles alleine mache, sondern ich hole mir natürlich auch Hilfe von Fachleuten, von dem Wissen, was ich nicht habe. Und da bin ich auch jetzt offen genug zu sagen, ich habe meine Grenzen und wenn ich diese Grenze erreiche, dann muss ich mir halt jemanden suchen, der das besser kann.
Aber findest du, dass dadurch wirklich man näher zusammenrückt, weil das könnte jetzt ja auch den Effekt haben, dass man sagt, jetzt gibt es ja Leute, die machen das, jetzt muss ich mich ja eigentlich auch nicht mehr drum kümmern, wenn da irgendwie ein Brand ist oder so und dann, dass sich das in die Arbeitsteilung so einfließt und dass man einfach sagt, ja, ist nicht mehr mein Ding.
Ja, aber dann wäre es ja ideal, wenn wir mal so weit sind, dann ist doch alles gut. Also wenn man sich wirklich darauf verlassen kann, dass man jetzt das nicht mehr machen muss, dann ja, haben wir doch unser Ziel erreicht.
Ja gut, ich sag mal, wenn ob man sich darauf verlassen kann, ist ja nochmal was anderes, als ob man sich einfach mal darauf verlässt, gerade wenn es um die Häuser der anderen geht.
Ja, das ist richtig. aber letztendlich ist das ja eigentlich der Sinn dieser ganzen Sache, dass man sich halt darauf verlassen kann, dass im Hintergrund Hilfe da ist und vor allen Dingen halt in jeder Ecke der Stadt innerhalb kürzester Zeit. Und dass wir es einfach gar nicht mehr so weit kommen lassen, dass ganze Häuser abbrennen. Das ist dann quasi das Endziel der ganzen Geschichte. Und das wäre doch fantastisch, wenn man einfach in Frieden zu Hause sein kann oder durch die Stadt laufen kann, ohne darüber nachzudenken, was wäre, wenn jetzt hier an der Ecke ein Haus brennt. Weil das wäre für mich die Idealvorstellung.
Ja, das stimmt. Das nervt ja auch, ne? Wenn man irgendwo lang geht und dann brennt da schon wieder was.
Ja, woran wir auch arbeiten müssen, sind die Kommunikationswege, aber da sind wir auch wieder mit den Biologen und Zoologen in Kontakt, die uns Botentiere, ja, es gibt verschiedene Botentiere, also wir haben diese kleinen Drachen, wie heißen die noch?
Flugechsen, meinst du?
Flugechsen, genau, die sind zwar fix und schlau, aber die lassen sich halt nicht so gut trainieren, die haben einen eigenen Willen. Was in dem Fall schlecht ist, grundsätzlich ja gut, aber in dem Fall ist es schlecht. Und auf die kann man sich jetzt halt nicht mehr. Wir brauchen einfach eine Möglichkeit, schnell Informationen zu transportieren, verlässliche Informationen vor allen Dingen. Und das Problem ist, dass diese kleinen Flugdrachen auch, die können nicht wirklich reden. Die brauchen natürlich dann wieder irgendeine Botschaft, die man erst aufschreiben muss. Also da müssen wir mal gucken, ob wir irgendwelche Möglichkeiten finden, dass wir die Sprache transportieren können auf schnellem Weg und dass wir vielleicht irgendwo eine zentrale Anlaufstelle schaffen für Notrufe, wenn irgendjemand in Not ist, dass wir da schnell reagieren können. Und da müssen wir auch nochmal gucken, wie wir das lösen.
Du meinst also, dass es einen Ort gibt, wo man, wenn es Notfall gibt, einfach schnell dahin geht oder irgendwie eine Nachricht in diese Richtung quasi sendet und wenn die dann irgendwo ankommt, weiß man, dann kommt auch was zurück.
Genau. Und es muss möglichst schnell gehen und einfach sein. Und das ist die Aufgabe, die es zu lösen gilt. Also man muss da jetzt nicht großartig, stell dich mal vor, Sie sehen jetzt ein brennendes Haus, da ist jetzt noch jemand drin, der könnte jetzt sterben. Und Sie müssen erstmal anfangen, ein Heft rauszuholen, eine Seite rauszureißen, einen Stift aufzutreiben und draufzuschreiben, was ist überhaupt passiert, wo ist es überhaupt passiert. Und dann müssen Sie das auch noch irgendwo hinbringen, wo Hilfe ist. Und das dauert alles viel zu lange. Und da müssen wir irgendwas finden, was das möglichst kurz hält. Vielleicht lassen wir uns irgendwelche Codes einfallen, die wir überall durch Plakate bekannt machen zum Beispiel. Also, oder wir stellen irgendwo Glocken auf, die wir läuten. Oder ja, es gibt ja so Sirenentiere, die müssten wir aber auch erstmal fangen. Die sind nicht so einfach zu fangen, aber wenn wir die, naja, gut, es ist jetzt ein bisschen fies, aber wenn man denen eine Feder ausreißt, dann schreien die halt ganz laut. Und dann müssten wir halt mal gucken, ob man das vielleicht irgendwie nutzt, dass man ja solche Sachen halt, dass man dann schnell lokalisieren kann, wo was ist und ja, schnell hinkommt.
Was glaubst du denn, wie das von der Bevölkerung angenommen wird? Also klar, ne? Es gibt immer die Parteien, die natürlich immer Stress machen, wenn Geld ausgegeben wird. Aber meinst du, dass die anderen dann auch so einsehen werden, so spätestens nach dem ersten oder zweiten gelöschten Häuserbrand, dann ja, die dann merken, gut, das ist dann doch eine sinnvolle Investition, die man da tätigt? Oder machst du dir da Sorgen drum?
Da sind wir sehr zuversichtlich, weil wenn wir mal drüber nachdenken, ist es eine gute Sache. Wir helfen den Bürgern dieser Stadt und wir hoffen auch, dass das ein Modell wird, das sich auch in anderen Städten durchsetzt und wir da eine Vorreiterrolle übernehmen. Also ich persönlich als Bürger von Dornheim bin ja auch dafür, dass man mir schnell hilft, wenn ich in Nöten bin. Und jetzt überleg doch mal, wenn du irgendwo liegst und dir hilft keiner, du kriegst das Feuer nicht unter Kontrolle alleine und wenn du dann 2, 3 Nachbarn hast, die dir helfen, ja, was willst du denn da machen mit 3 Leuten, ne, wenn das ganze Haus brennt? Also ich denke schon, dass das in der Bevölkerung gut ankommt. Es wird natürlich immer irgendwelche Stinkstiefel geben, die dagegen sind, aber die große Masse wird dafür sein und über kurz oder lang wird sich das System etablieren, da bin ich fest von überzeugt, sonst würde ich es auch nicht machen. Und wie gesagt, also ich bin da auch sehr zuversichtlich, dass wir bald Anfragen aus anderen Städten, anderen Landkreisen, ja, anderen Ländern sogar bekommen und die werden hier auf unsere Stadt gucken und würden sagen, mein lieber Mann, da habt ihr aber ganz schön was hingekriegt. Das wäre so mein Traumziel, was wir mit dieser ganzen Aktion erreichen wollen.
Okay, damit hätten wir, glaube ich, auch alle Themen, die ich so auf dem Zettel habe, einmal abgearbeitet. Ich weiß nicht, sonst, wenn du noch was zum Abschluss sagen möchtest.
Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir hier unsere Idee für alle Bürger groß bekannt geben konnten und wir hoffen, dass viele Leute sich bei uns melden. Ihr könnt euch bei der Stadt melden und die leiten dann das alles an mich weiter und dann kommen wir zusammen und dann werden wir hier gemeinsam was aufbauen. Vielen Dank für die Einladung.
Okay, das war eine neue Folge Wülmp. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Mach's gut.
Vielen Dank an Maddie dafür, dass er diese Rolle übernommen hat und dafür, dass du diese diversen technischen Schwierigkeiten mit mir irgendwie durchgestanden hast. Das war ja, ja eine der komplizierteren Aufnahmen auf der technischen Seite. Ja, vielen Dank dafür. Hält nicht jeder durch sowas. Maddie macht den wunderbaren Podcast im Podcast-Sumpf, wo er zusammen mit seiner Kollegin Tina Podcasts aus verschiedenen Bereichen zu verschiedenen Themen, aus verschiedenen Genres raussucht, die er gut findet. Sie graben die Perlen aus dem Podcast-Sumpf aus und diese dann einmal dem anderen jeweils vorstellen. Super geiler Podcast, nicht nur, weil Erfaldra da auch mal erwähnt wurde. Übrigens unter der Kategorie speziell, was mich immer noch sehr freut, weil also mir sagen schon seit Jahren die Leute, dass ich speziell sei. Also es ist schön, dass der Podcast das jetzt offiziell auch ist. Sondern ich höre den auch sehr gerne, weil ich da wirklich schon auf einige Podcasts gestoßen bin. Und einfach mal, wenn man hier jemanden da hat, der in seinem Podcast andere Podcasts bewirbt, kann man ja einfach mal so sich so das Best-of da raussuchen, so bei den Podcasts, bei denen ich hängen geblieben bin, extra durch die. Und deswegen stelle ich euch einmal kurz ein paar Podcasts vor, die ich durch im Podcast-Sumpf entdeckt habe. Der Entbehrliches Podcast, wo Flo und Flo zusammen immer Artikel aus der Wikipedia vorstellen, die halt möglichst absurd und kurios sind. Mega unterhaltsam, ist auch schon, glaube ich, etwas älter und bekannter, also die wissen, was sie tun, macht mega Bock, könnt ihr auf jeden Fall reinhören. Den Drama Carbonara Podcast, in dem sich 3 Frauen immer über Schundromane lustig machen. Also die lesen immer irgendwelche Schundgeschichten aus irgendwelchen Magazinen vor, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die heißen, und machen sich drüber lustig, während sie es lesen. Also ja, mega unterhaltsam, macht total Spaß, denen da zuzuhören. Und ja, haben auch ab und zu mal Gäste da. Einziger Nachteil, so, die kommen aus Österreich, ich verstehe nicht jedes Wort. Aber ich glaube, da kann man dann drüber hinwegsehen. Dann noch den Ausgestorben, der Dinosaurier-Podcast. Ist, glaube ich, die letzte Folge auch schon ein Weilchen her, aber mega klasse. Also die Katharina Erzählt einfach immer so ein bisschen von einem, meistens von einem Dinosaurier oder ich glaube auch mal von einer Untergruppe von Dinosauriern und da ja, werden so alte Kindheitserinnerungen wach, so aus der Zeit, als man die ganzen Namen noch auswendig konnte. Das ist schon ja, irgendwie hoher Nostalgiefaktor für mich. Der Was denkst du denn Podcast ist so ein ja, Podcast über Philosophie, wo sich Rita Molzberger und Nora Hespers immer ein Thema raussuchen und sich das gegenseitig einmal ordentlich um die Ohren hauen. Macht mega Spaß. Immer sehr schön literaturbasiert, auch wenn ich das gar nicht dann so bräuchte, aber ja, die wissen halt, worüber sie reden und ja, da kommt man auch mal auf neue Gedanken. Sie gehen aber auch dann auch mal so in die Tiefe, dass es auch nicht immer nur angenehm ist. Dann gibt's noch Philipps Podcast Pastete, wo jemand mit einem sehr sympathischen Namen sich immer einen Gast einlädt und die dann sich jeder Podcast-Ideen vorstellen, für die sie leider selber keine Zeit oder ja nicht das Budget oder nicht die Ahnung haben. Das heißt, so ne, ein paar von diesen Ideen für Podcasts sind dann auch mal ein bisschen, ja, sagen wir budgetintensiv. Aber das macht halt aus, dass man da mal so ein bisschen fantasieren und spinnen kann und ja, macht mega Spaß, dazu zu hören. Nur leider wird man dann immer so, wenn man selber auch Podcasts produziert oder macht, wird man halt selber so ein bisschen wehmütig, wenn man denkt, ja, scheiße, eigentlich will ich jeden zweiten davon selber machen und hat man dann doch leider keine Zeit für. Ja, also das war mein persönliches Best-of von Podcasts, auf die ich durch im Podcast gestoßen bin. Und ja, ich glaube, jeder, der Podcast wird, weiß, wie schwierig es ist, da wirklich gute Sachen zu finden. Also es ist schon gut, wenn da jemand für einen ein bisschen vorsortiert. Und deswegen hat mir im Podcast total geholfen. Also nochmal, ne, danke an euch beide. Nicht nur fürs Mitmachen, Medi, sondern auch natürlich für euren genialen Podcast. Wenn ihr Feedback habt, Fragen, Rückmeldungen oder mir einfach nur einmal sagen wollt, wie scheiße ich bin oder wie toll ich auch bin, schreibt mir einfach eine E-Mail an afaldra@web.de oder ihr erreicht mich auch über Twitter, Facebook und Instagram jeweils als afaldra bzw. @afaldra oder ihr kommt in den afaldra Discord-Server. Der Link ist natürlich in den Shownotes und auch auf Social Media jeweils verlinkt. Da könnt ihr dann mit anderen Afaldrianern diskutieren. Ja, halt auch gerne mitmachen, wenn ihr Lust habt. Entweder vom Mikro oder irgendwie im Hintergrund, weil ich brauche immer Leute, die mal ein bisschen was schreiben, zeichnen, ein bisschen was ausarbeiten oder so. Das hilft mir enorm oder hilft insgesamt einfach dabei, dieses Projekt hier am Leben zu halten. Also, ja. Sonst erzählt es euren Freunden, erzählt es vor allem dem Nerd von nebenan, der vielleicht ein gutes Mikro hat und vielleicht mitmachen möchte, weil ich brauche Gäste. Ja, also sagt's weiter, bitte. Ihr könnt mir natürlich auch eine Rezension bei iTunes hinterlassen, die lese ich dann natürlich auch hier einmal vor, damit die auch entsprechend gewürdigt wird. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, war eine lustige Folge, fand ich, und bis zum nächsten Mal, ciao. Und Maddie, das hier ist für dich.